Einleitung. Im Laufe der Geschichte des Islams kamen eine ganze Reihe von geistigen Strömungen auf, die ihrem Ursprung nach nicht ganz im Koran verwurzelt waren. So gab es Richtungen, die vom jüdisch-christlichen Erbe geprägt waren, andere vom Denken der großen griechischen Philosophen und wiederum andere vom Mystizismus, besonders in seiner neuplatonischen Form. All diese in der islamischen Welt auftretenden Geistesströmungen waren bemüht, sich an der heiligen Urkunde des Islams, dem Koran, zu rechtfertigen, um dadurch ihre Islamgemäßheit und ihre Übereinstimmung mit der Verkündigung des Propheten unter Beweis zu stellen. Denn nur so konnten sie eine Stelle in diesem religiösen System beanspruchen und behaupten. Diese Bestrebungen waren natürlich eine Quelle unterschiedlicher tendenziöser Koranauslegungen, die bald in Konkurrenz mit der schlichten Erklärungstätigkeit traten. So entstanden im Laufe der Jahrhunderte 6 große Traditionsstränge, die zum Teil heute noch wirksam sind, obwohl nicht überall und im gleichen Maße. Es sind dies zunächst die primitive und die traditionelle Auslegung, die heute die Grundlage der sunnitischen Koranauslegung bilden. Sodann die rationalistische Richtung und später die mystische Auslegung. Erstere hat ihre Wurzeln in der Auseinandersetzung mit dem griechischen Denken in seiner mehr idealistisch-aristotelischen Form, letztere mehr in seiner gnostisch-neuplatonischen Form. Endlich sind die beiden Richtungen der schiitischen und der modernistischen Koranauslegung festzuhalten. Alle diese Richtungen der Koranexegese beanspruchten und beanspruchen teilweise heute noch, Mohammed und seiner Verkündigung gerecht zu werden. Die folgenden Ausführungen sind die Frucht eines eingehenden Studiums der wichtigsten deutschsprachigen Monographie zu diesem Thema. Ignaz Goldzier, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, herausgegeben bei E.J. Brill, Leiden, 1920 in erster Auflage, 1970 in dritter Auflage. Dabei handelt es sich um eine schriftliche Fassung der Olaus Petri-Vorlesungen, gehalten im September 1913 an der Universität Uppsala in Schweden, von dem damals wie heute berühmten Islamisten Goldzier aus Budapest in Ungarn. Sein epochemachendes Werk enthält eine große Fülle an Stoff, und es ist unmöglich, diesen in so einem kurzen Vortrag angemessen darzustellen. Darum kommt man nicht darum herum, eine Gewichtung vorzunehmen. Im Folgenden werden wir uns deshalb auf die ersten 3 Abschnitte konzentrieren. Die Ausführungen Goldziers grenzen stark an die beiden Nachbargebiete der Islamwissenschaft, der islamischen Dogmengeschichte und der Entwicklung der Jurisprudenz im Bereich des Islam. Der Einfluss dieser beiden Themenkreise ist zwar groß, doch stellen die Richtungen der islamischen Koranauslegung keinen Ersatz für eine systematische Darstellung dieser beiden Disziplinen dar. Vielmehr werden nur beispielhaft dogmatische und ethische oder juristische Themen aufgegriffen, um mit ihrer Hilfe die jeweiligen Methoden und Zielsetzungen in der Koranexegese zu verdeutlichen. Die Geschichte der Koranexegese ist also keinenfalls ein Ersatz für die Dogmen- oder Rechtsgeschichte des Islam. Nach diesen einleitenden Vorbemerkungen können wir mit der Darstellung beginnen. Erstens, die primitive Stufe der Koranauslegung oder die Koranexegese und Koranlesewissenschaft. Die primitivste Stufe der Koraninterpretation, ihre keimhaften Anfänge, stellen sich uns in der Konstituierung des Textes selbst dar. Denn es gibt keinen uniformen Korantext. Und in der verschiedenen Gestaltung desselben können wir eben die erste Phase der Koranauslegung erblicken. Der überlieferte Text Al-Qira'a al-Mashura des Korans geht auf eine Redaktion zurück, die durch die Bemühung des dritten Kalifen Othman zustande kam, um der drohenden Gefahr vorzubeugen, dass das Wort Allahs in verschiedenen Kreisen in textlich voneinander abweichenden Formen überliefert und im liturgischen Gebrauch nicht in Übereinstimmung gehandhabt würde. Also eine wohlberechtigte Tendenz zur Uniformierung. Jedoch ist diese Bestrebung nicht auf der ganzen Linie gelungen. Der vorausgesetzte ursprüngliche Text, der in jedem einzelnen Wort, in jedem einzelnen Buchstaben wörtlich genommen das Kalam Allah, das Wort Gottes, darzustellen beansprucht, weist seit den ältesten Zeiten des Islams an einer großen Anzahl von Stellen auf kompetente Tradition gestützte, abweichende Lesarten auf, die nicht immer von gleichgültiger Art sind. Ihnen gegenüber setzt nun die Tendenz zur Tolerierung von Verschiedenheiten ein. Denn solche Verschiedenheiten wurden nicht beseitigt, sondern es wird die Echtheit, das heißt in diesem Falle der göttliche Ursprung der Abweichungen nebeneinander zugelassen. Diese Varianten oder Abweichungen lassen sich in drei Gruppen teilen. A. Konsonanten und Vokalbestand der koranischen Worte. Ein großer Teil der Varianten verdankt seine Entstehung einer Eigentümlichkeit der arabischen Schrift, denn ihr grafisches Skelett kann je nach der Verschiedenheit und der Anzahl der über oder unter dasselbe gesetzten Punkte verschiedene Lautwerte darstellen. Ferner kann auch bei gleichem lautlichen Wert die Verschiedenheit der in der ursprünglichen arabischen Schrift fehlenden Vokalbezeichnung eine Verschiedenheit der grammatischen Situation des Wortes und damit eine andere Bedeutung hervorrufen. Zu beiden Formen wollen wir je ein Beispiel betrachten. Die meisten Varianten dieser Art haben keine tiefgreifende Auswirkung auf den Inhalt des Textes, einige jedoch sind bedeutsam und die Beispiele sind aus der letzteren Gruppe. In Sure 48, Vers 8 und 9 ist zu lesen: Wir haben dich gesandt, damit du Zeuge seiest, damit ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, ihm beistehet und hochachtet. Das Wort für ihm beistehet lautet hier Tu'azziruhu. Einige lesen nun durch Hinzufügung eines Oberpunktes über dem lautlosen R Tu'azzizuhu, das heißt, ihn verherrlicht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass an dieser Textänderung das Bedenken einen Anteil hat, dass die Vorstellung, Gott erwarte von den Menschen Hilfe und Beistand, hervorrufen mochte. Mit leichter Hinzufügung eines einzelnen Pünktleins war diesem Bedenken abzuhelfen. Aus der Hilfeleistung wurde die Verherrlichung Gottes. Ein Beispiel zu Varianten mit Vokalverschiedenheit findet sich in Sure 13, Vers 43. Gott genügt als Zeuge zwischen mir und euch, er und derjenige, bei dem das Wissen des Buches ist. Der Nebensatz Wa man indahu ilmul kitabi auf Deutsch und bei dem das Wissen des Buches ist, erscheint in einer Lesevariante in folgender Form: Wa min indihi ilmul kitabi, das heißt, und von ihm kommt das Wissen des Buches. Eine weitergehende Vokaländerung an dem Wort ilm hat noch folgende Variante zugelassen: Wa min indihi ulimal kitabu, auf Deutsch, und von ihm aus ist das Buch gewusst oder bekannt worden. Vergleiche Az-Zamakhshari, Al-Kashaf, Band 1, Seite 499. B. interpretative Zusätze. Eine andere Schicht der auftauchenden Varianten stellt sich in interpretativen Zusätzen dar, auf Arabisch Ziyadat, in Einschüben, durch die zuweilen der Unbestimmtheit des Textes durch genauere Festlegung und damit der schwankenden Deutung vorgebeugt werden sollte. Besonders von zwei Gefährten des Propheten, deren Texttradition im Allgemeinen die radikalsten, selbst den Bestand der Suren berührende Abweichungen aufweist, werden solche Texterweiterungen überliefert. Beide sehr angesehene Lehrer der ältesten Islamgemeinde, Abdallah ibn Mas'ud und Ubay ibn Ka'b. Die Textvarianten des ersten wurden von christlichen Polemikern in der Tat als Argument gegen die Ursprünglichkeit und Unversehrtheit der gewöhnlichen Koranredaktion benutzt. Trotz der weitgehenden Änderungen, die der Korantext durch ihre Lesarten erfährt, genossen sie das Ansehen als die besten Autoritäten des Korantextes. Freilich hat man andererseits bereits in früher Zeit auch die Ablehnung der willkürlichen Lesarten des Ubay an die hohe Autorität des Ibn Abbas geknüpft, der zwar seinen Unterricht genossen haben soll, ihm aber nicht Gefolgschaft leisten mochte. Vergleiche Rasali, Ihya Ulumuddin, Band 1, Seite 78 unten. Die von diesen Autoritäten bezeugten Varianten können einen einfacheren Text paraphrasieren, einen Gedanken abrunden oder ein religiöses Bedenken ausräumen. Am bedeutsamsten sind jedoch Interpretationen, die auf die nähere Bestimmung einer gesetzlichen Verordnung abzielen, die im gewöhnlichen Text nur in ganz vager Fassung erscheint. Dazu ein Beispiel. In Sure 5, Vers 89 verordnet der Koran zur Sühne des Bruches unbedachter Eide, ich zitiere, die Speisung von 10 Armen oder ihre Bekleidung oder die Lossprechung eines Nackens, das heißt eines Sklavens. Wer aber dazu nicht imstande ist, das Fasten dreier Tage. Zitat Ende. Nun ist es schon in der alten Generation eine strittige Frage, ob mit der letzteren Sühnemodalität das Fasten einer ununterbrochenen Reihe von 3 Tagen verordnet ist, oder ob die Sühne durch das Fasten von 3 auch nicht zusammenhängenden Tagen als vollzogen betrachtet werden kann. Unter den Rechtsschulen ist es die des Abu Hanifa, die in Übereinstimmung mit mehreren alten Traditionsautoritäten eine ununterbrochene Reihe von 3 Tagen fordert. Andere Schulen nehmen es leichter. Die Vertreter der ersteren Auffassung lösen den gordischen Knoten dadurch, dass sie ihre Meinung durch einen erklärenden Zusatz in den Korantext hineintragen. Sie lesen gleich Fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin, das heißt, das Fasten 3 aufeinanderfolgender Tage. Dies letztere Wort, mutatabi'atin, führen die gewöhnlichen Texte nicht. Aber den beiden oben erwähnten Tradenten, Ubay und Ibn Mas'ud, wird in zahlreichen aneinandergereihten Versionen die Aufnahme dieses erklärenden Zusatzes in dem Korantext zugeschrieben. So bei Tabari sein Tafsir, Band 7, die Seiten 18 und 19. C. Theologische Änderungen. Eine Reihe der Abweichungen vom überlieferten Text des Korans hat sein Motiv in der Scheu, von Gott und den Propheten Ausdrücke gebrauchen zu lassen, die man aus dem Gesichtspunkt der Ehrfurcht vor dem höchsten Wesen und seinen Gesandten als unangemessen oder unschicklich betrachtete. Da wollte man solchen Schicklichkeitsbedenken durch leichte Textänderungen abhelfen. Dazu 2 Beispiele. In Sure 5, Vers 112 fragen die Apostel, nachdem sie ihren Glauben an Gott und Jesus eben bezeugt hatten, ich zitiere, O Jesus, Sohn der Maria, hal yastati'u rabbuka, auf Deutsch, ist wohl dein Gott imstande, uns vom Himmel einen Tisch herabzusenden? Zitat Ende, Das ist wohl die Aufnahme des Abendmahlsmotivs. Ist Gott imstande? Eine solche Frage könne nicht aus dem Mund der Apostel gekommen sein. Man liest daher mit syntaktischer Beschwerde Hal tastatiau rabbuka mit der Erklärung: Bist du, Jesus, imstande, deinen Gott zu bitten, ihn durch deine Bitte zu veranlassen, uns vom Himmel einen Tisch herabzusenden? Vergleiche Az-Zamakhshari in seinem Kaschaf, Band 2, Seite 174. Ähnliche Korrekturen wurden auch aus Ehrerbietung für den Charakter des Mohammed und seiner Vorgänger im Prophetenamt veranlasst, wenn überängstliche Korangelehrte meinten, dass dieselbe durch die rezipierte Lesart im geringsten verletzt wäre. In Sure 3, 161 lesen wir zum Beispiel, ich zitiere: Es schickt sich nicht für einen Propheten, dass er unterschlage. Zitat Ende. Zur Erklärung dieser Mahnung werden in der traditionellen Auslegung Beispiele dafür angeführt, dass man den Propheten in einigen nicht kleinlichen Fällen eines nicht ganz tadellosen Vorgehens in der Beuteverteilung verdächtigte. Nach dem Badr-Kampf soll er ein erbeutetes rotes Kleidungsstück nicht in die Masse der Beuteverteilung mit aufgenommen haben und so weiter. Es mag nun manchen Gläubigen als anstößig erschienen sein, der leisesten Voraussetzung des unredlichen Verfahrens in Bezug auf den Propheten, wenn auch nur in negativer Weise, Raum zu geben. Dieser Unbequemlichkeit halfen nun viele dadurch ab, dass sie das aktive An-Jarullah, auf Deutsch, dass er unterschlage, in die Passivform An-Jurallah, auf Deutsch, dass an ihm Unterschlagung begangen werde, veränderten. So in Tabaris Korankommentar, Band 4, Seite 97. Dadurch wird die Verdächtigung oder auch nur die unschickliche Voraussetzung der Möglichkeit eines durch den Propheten begangenen Unrechtes von vornherein abgeschnitten. Aus alledem sehen wir, dass in Bezug auf die Konstituierung des heiligen Textes im alten Islam eine weitherzige, sich bis zum Individualismus steigernde Freiheit geherrscht hat. Den Höhepunkt dieser Erscheinung stellt wohl der Bericht dar, dass selbst der Kalif Uthman den Koran zuweilen anders gelesen habe als der Text der durch ihn veranstalteten Redaktion. Der Kalif Omar soll geurteilt haben, der Koran ist, in welcher Gestalt auch immer, richtig, auf Arabisch Sawab, oder nach einer anderen Version befriedigend und heilsam, auf Arabisch Kafin, Schäfin, solange nicht durch die Leseverschiedenheit die göttliche Barmherzigkeit in Strafe oder diese in Barmherzigkeit verwandelt wird. So im Korankommentar von Tabari, Band 1, Seite 110. Das heißt, solange an dem Sinn der Worte keine grundsätzliche Verschiedenheit hervorgerufen wird. Es ist klar, dass solche dem festen Glauben an die Unversehrtheit des heiligen Offenbarungstextes, nicht eben förderliche Freiheit, in strenger denkenden Kreisen Missbehagen hervorrief. Zum Siege gelangt später eine vermittelnde Anschauung. Es wird nicht die Ausschließlichkeit einer Textgestaltung dekretiert, aber andererseits auch die schrankenlose Freiheit nicht zugelassen. Ihre traditionelle Beglaubigung findet diese Vermittlung in einem Spruch Mohammeds, nach welchem das Wort Gottes von ihm selbst nach sieben verschiedenen Weisen, auf Arabisch ala sabati ahrufin, geoffenbart worden sei, von welchem jede als göttlichen Ursprungs betrachtet werden sollte. Dieser Spruch dient als Ausgangspunkt und Berechtigungsgrund für die später sich entfaltende Koranlesewissenschaft, auf Arabisch Ilmul Qira'a. Dieses gesteckte Ziel wurde eingehalten, indem ein methodischer Grundsatz aufgestellt wurde. Nur solchen Varianten wird Berechtigung zuerkannt, und nur solche werden in die allen Nachahmungsversuchen trotzende Wundernatur des Koranausdrucks inbegriffen, die sich auf kompetente, traditionelle Autoritäten berufen können. Jede in diesem Sinne berechtigte Variante habe Anteil an der wunderbaren Natur des göttlichen Koranwortes. Aber über diese traditionell bezeugten Abweichungen dürfe nicht hinausgegangen werden. Diese kritische Einschränkung der Freiheit ist jedoch noch immer zu elastisch, um nicht radikales Eingreifen in die Textgestaltung in größerem Umfang zuzulassen, als dies erwünscht sein mochte. Hier setzt nun die wörtliche Deutung des unklaren Hadith, in Klammern auf Deutsch Tradition, von den 7 Ahruf oder Buchstaben ein. Wie im Gesetz die 4 Rechtsschulen, so wurden auf dem Gebiet der Koranlesung mit der Zeit 7 je eine Variantenrichtung repräsentierende Schulen anerkannt, deren mit Namen genannte Imame ihre Lesarten auf beglaubigte Tradition stützen. Auf diese allein beschränkt sich die Gleichberechtigung in der Konstituierung des Textes. Dementsprechend wird vom Fachgelehrten in der Koranlesewissenschaft, einem Qari oder Muqri, bald gefordert, dass er den heutigen Text nach allen diesen 7 Lesarten innehabe. Die Gleichberechtigung der Lesarten kommt praktisch zuweilen auch dadurch zum Ausdruck, dass die Rezitatoren bei jedem Wort sämtliche beglaubigte Varianten verlautbaren. Das Höchstmaß der Eindämmung der Willkürlichkeit wird erreicht in der Forderung, dass die Lesarten den Gesetzen der arabischen Sprache entsprechen müsse und aus dem graphischen Gerippe der arabischen Konsonantenschrift begründet werden können muss. Besonders die Mutakallimun waren es jedoch, die dem masoretischen Korantext gegenüber ihre Freiheit nicht einschränken lassen wollten. Es sei zulässig, sagen sie, in der Feststellung der Lesarten seine subjektive Meinung auf Arabisch Ar-Ra'i und unabhängige Absicht auf Arabisch Al-Ijtihad selbstständig zu betätigen. Freilich lässt man sich solche individuelle Freiheit nur von anerkannten orthodoxen Autoritäten gefallen. Sie dürfe nicht den Stempel kecker Zügellosigkeit tragen. Ferner müsse die Anerkennung abweichender Lesarten eine ernste Gemeinde von Anhängern als ihre Stütze nachweisen können, die sie über das Niveau launenhafter persönlicher Einfälle emporhebt. Was in diesem Sinne verurteilt und zurückgewiesen wird, gehört in die Klasse der streng abgelehnten Shawadh, das heißt völlig isolierter, von zurechnungsfähigen Koranlesern nicht aufgenommener Konjekturen. Selbst so hochgeschätzte Autoritäten wie Az-Zamakhshari, siehe weiter unten, entgehen bei solchen meist philologischen Konjekturen nicht der scharfen Zurechtweisung seitens der orthodoxen Theologie. Zweitens die traditionelle Koranauslegung oder Koranexegese und Traditionswissenschaft. Es ist eines der Merkwürdigkeiten der Geschichte, dass im Gegensatz zu der später sich üppig entfaltenden Koranauslegungsliteratur der alte Islam der Koranexegese sehr kritisch gegenüberstand. Bis tief ins 2. Jahrhundert der Hijra haben wir Zeugnisse dafür, dass die Beschäftigung mit Tafsir, so der arabische Fachausdruck für Auslegung, als bedenklich betrachtet wurde. Denn in bestimmten Kreisen hat sich bei der Koranerklärung eine wahre Lust am Fabulieren ausgebreitet. Da waren die verschiedenen biblischen Legenden, die Mohammed selbst zusammengefasst hatte. Darüber wollten die Gläubigen noch Näheres wissen. Dies reizte ihre Neu- und Wissbegier sicherlich mehr als etwa die präzise Erfassung der gesetzlichen Verordnungen. Es fand sich auch entsprechend eine Menge neugieriger Schriftgelehrter, die die Lücken des Korans aus dem Verkehr mit Juden und Christen ausfüllten, sie oft noch aus eigener Fantasie ergänzten und als Erklärungen des Korans preisgaben. Dies wurde in geradezu übertriebenem Maße von bereits in alter Zeit auftretenden Märchenerzählern auf Arabisch Qussas getrieben. Diese Leute schwelgten natürlich auch in der Ausmalung der letzten Dinge. Muqatil zum Beispiel beruft sich auf Ibn Abbas bei der Erklärung von Sure 67, Vers 2, ich zitiere, er hat den Tod und das Leben geschaffen, Zitat Ende, und sagt, er habe sie als zwei Körper geschaffen, den Tod als weißhaarigen Bock, das Leben als gesprenkelte Stute. Als Bock wird dann auch der Tod am Tage des Gerichtes geschlachtet zwischen der Hölle und dem Paradies. Die Gerechten bleiben daher ewig im Paradies, die Sünder ewig in der Hölle. Die Losung ist Ewigkeit ohne Tod. Eine weitere Ausschmückung lässt Johannes den Täufer die Funktion des Schlechters vollziehen. Endlich wird eine Erklärung verpönt, die sich auf das Gebiet von dogmatischen Folgerungen wagt. Von solchen spekulativen Tüfteleien haben sich die alten, besonnenen Lehrer des Islams deutlich abgewandt. Sie vertraten, der Koran dürfe nicht bil-Ra'i, das heißt nach subjektiver Meinung, oder bil-Hawa, das heißt nach Willkür, erklärt werden. Die einzige berechtigte Erklärungsweise des Heiligen Buches ist die, welche bi-Ilmen, das heißt mit Wissenschaft, vorgeht. Eine Tradition sagt, ich zitiere, wer den Koran nach Gutdünken erklärt, ist dadurch ein Ungläubiger, Zitat Ende. Unter Wissenschaft versteht der Theologe jedoch niemals die Ergebnisse eigenen Denkens oder gar die von unzünftiger Seite geholte Information, sondern ausschließlich die auf die allein maßgebenden Quellen des Wissens, auf den Propheten selbst oder die Genossen des Propheten traditionell zurückgeführten Belehrungen. Nur wer seine Behauptungen auf diese Quellen zurückführen kann, hat Ilm, Wissenschaft. Alles andere ist Ra'i, willkürliche Meinung, Gutdünken und hat nicht Anspruch darauf, Wissenschaft genannt zu werden. So gilt denn im theologischen Betrieb des Islams als wirkliches Ilm nur, was in der Form richtiger, mündlicher Traditionskette auf die ältesten, lehrfähigen Gewährsmänner zurückgeführt wird. Und auch in anderen Zweigen des Wissens hat in alter Zeit nur diese Traditionsform als das Kriterium der Gewissheit gegolten. Namentlich auch in der Geschichte. Die Kenntnis von einer geschichtlichen Begebenheit kann als glaubwürdig nur durch eine bis auf einen vertrauenswürdigen Augenzeugen zurückgeleitete Hadith-Kette festgelegt werden. Hier liegt die Wurzel der Krankheit des theologischen Hadith, auf Deutsch Tradition. Trotz der kritischen Bemühungen der islamischen Traditionswissenschaft ist es bei weitem nicht gelungen, die skrupellose Erdichtung der in den Beglaubigungskatenen erscheinenden Gewährsmänner und die parteipolitische Tendenz der untereinander zuweilen im schroffen Gegensatz stehenden Berichte über dieselbe Tatsache auszumerzen. Auf jeden Fall hat aber die Forderung der Hadith-Form die Würdigung des Tafsir nach sich gezogen. Denn dadurch war eine Methode festgelegt worden, um angeblich zur Erklärung des Propheten selbst zurückzudringen. Dieser hat die Erklärungen wiederum selbst empfangen, und zwar vom Engel Gabriel, der sie im Namen Gottes tradierte. Fast unübersehbar ist die Zahl der Gefährten, auf deren Autorität das Wissen von der Erklärung von Koranstellen zurückgeleitet wird. Unter allen Gefährten, zu denen auch die ersten Kalifen, Aisha und andere Gattinnen des Propheten zählen, ragt im Urteil der Muslime als die bedeutendste Autorität der Koranerklärung der Vetter des Propheten Abdallah ibn Abbas, Sohn des Ahnherrn der Abbasiden-Dynastie, hervor. Er gilt als Übermensch des Tafsir, als Meer der Wissenschaft, als der Schriftgelehrte dieser Gemeinde und vorzugsweise als der vom Propheten, ja auch vom Engel Gabriel hierfür geweihte Dolmetscher des Gotteswortes. Auf diesen Mann zurückgeführte exegetische Angaben gelten als die am meisten bevorzugte Belehrung über das Verständnis des Korans. Die muslimische Überlieferung lässt ihn selbst aus unmittelbarem vertraulichen Verkehr mit dem Propheten die allein zuverlässigen Deutungen erhalten und setzt sich, wie in anderen ähnlichen Fällen, über den Umstand leicht hinweg, dass Ibn Abbas beim Tode des Propheten höchstens erst das Alter von 10 bis 13 Jahren erreicht hatte. Glaubwürdiger ist wohl die Nachricht, dass er in zweifelhaften Fällen befugte Leute aufsuchte, von denen er sichere Belehrung erhoffen konnte. Unter diesen ragen besonders die jüdischen Konvertiten Ka'b al-Ahbar und Abdallah ibn Salam hervor. Freilich hat sie die Bekehrung zum Islam über den Verdacht der Unwahrhaftigkeit und zum Range von unbedenklichen Quellen des Ilm erhoben. Man spricht mit Recht von der jüdisch gefärbten Schule des Ibn Abbas. Man setzte bei diesen jüdischen Gelehrten besseres Verständnis für allgemeine Religionsbegriffe voraus, die im Koran und den Sprüchen des Propheten häufig vorkamen. Unter den charakteristischen Zügen der Methodik des Ibn Abbas verdient eine besonders hervorgehoben zu werden. Auch gebildeten Leuten waren seltenere Ausdrücke der Koransprache zuweilen nicht verständlich, deren Bedeutung sie von Eingeweihteren erkundeten. In solchen Befragungsfällen pflegte Ibn Abbas auf die alten Dichter zu verweisen, deren Sprachgebrauch er für die Exegese als maßgebend erklärte. Damit hatte er die philologische Methode der Koranerklärung begründet. Nun hat man im Laufe der Geschichte gerne den Ibn Abbas vorgeschoben, wenn es sich um die glaubwürdige Erklärung irgendeines zweifelhaften oder mehrdeutigen Koranwortes oder Satzes handelte. Für Leute, die mit dieser Literatur Umgang pflegen, steht es längst außer Zweifel, dass kaum etwas oder im besseren Falle sehr weniges wirklich von Ibn Abbas stammt, was die späteren Gelehrten mit dem Nimbus seines Namens umgeben haben. Die islamische Kritik selbst hat Unterschiede zwischen der Glaubwürdigkeit der viel verzweigten Isnade gemacht, an deren Spitze der Name Ibn Abbas steht. Das Auffälligste auf diesem Gebiet ist die merkwürdige Erscheinung, dass mit gleichmäßiger Beglaubigung an Ibn Abbas Belehrungen gestützt werden, die gegeneinander schroffe, der Vermittlung und Ausgleichung unfähige Gegensätze darstellen. Ein Beispiel dafür ist die Kontroverse um die Frage, welcher Sohn des Abrahams es sei, den dieser auf Geheiß Gottes willig aufopfern wollte. Mohammed hat in einer mekkanischen Verkündigung, Sure 37, die Verse 100 bis 110, die Erzählung des Alten Testaments übernommen, ohne den Namen des zum Opfer bestimmten Sohnes zu nennen. Er selbst wird wohl von Juden und Christen unterrichtet, keinen anderen als Isaak vorausgesetzt haben. Auch die ältesten Koranausleger, unter anderem Tabari in seinem Kommentar Band 12, Seite 86, vertreten dieselbe Auffassung. Nun soll ein liebedienerischer Konvertit dem Khalifen Omar beigebracht haben, dass die Juden aus Neid gegen die Araber für den Stammvater der Letzteren, Ismael, den ihrigen, Isaak, substituiert hätten. Es wäre dies eben eine der Fälschungen, welche die Schriftbesitzer an ihrer Offenbarungsurkunde verübt haben. Auf diese Weise scheint man den Muslimen beigebracht zu haben, dass Ismail das richtige Opfer gewesen sei. So stehen einander die beiden Meinungen gegenüber. Beide sind traditionell für die Begriffe der Muslime leidlich gut gestützt. Nun erscheint jedoch dieser selbe Ibn Abbas als traditionelle Berufung beider Parteien. Die beiderseitigen Überlieferungen führen seine durch wohlgefügte Kettenglieder beglaubigte Aussage je als Beweis der Richtigkeit ihrer Meinung an. Die Isaakiten lassen Ikrima, die Ismaeliten Mujahid aus unmittelbarer Erfahrung dafür einstehen, dass sich derselbe Ibn Abbas im Sinne je ihrer Meinung entschieden habe. Vergleiche Tabaris Kommentar, Band 23, die Seiten 46 bis 51. Nach einigem Schwanken setzt sich schließlich im Gesamtgefühl der Muslime die Ansicht der Ismaeliten durch, die den heute allgemein vertretenen Standpunkt bildet. Aus diesen Erscheinungen kann gefolgert werden, dass es eine einheitliche, traditionelle Exegese des Korans nicht gibt. Es können also voneinander abweichende, ja zueinander in Widerspruch stehende Erklärungen mit gleicher Berechtigung als Tafsir bi'ilm, als der Wissenschaft entsprechendes Tafsir gelten. Der große Theologe Razali zum Beispiel konstatiert als völlig normale Tatsache, dass es Verse gibt, für die, ich zitiere, im Namen von Gefährten des Propheten und alten Koranerklärern 5, ja sogar 6 und 7 Erklärungsarten überliefert sind. Zitat Ende. Vergleiche sein Buch Ihya Ulumuddin, Band 1, Seite 37. In der Buntheit der Erklärungsmöglichkeiten erblicken die Theologen des Islams geradezu einen Vorzug des heiligen Buches selbst, einen Beweis seines inneren Reichtums, der ihm innewohnenden Ergiebigkeit. Der Koran sei Dhu Wujuhin, das ist vieldeutig, oder wörtlich, er zeige mehrere Gesichter oder Auffassungsarten. Damit verbahnt man die Anschauung, dass es geradezu als löblicher Vorzug eines Gottesgelehrten zu würdigen sei, dass er derselben Stelle verschiedene Erklärungsarten, auf Arabisch Wujuh, abgewinne. Und diese Betrachtungsart reflektiert sich in anschaulicher Form in jedem irgendwie erschöpfenden koranexegetischen Werk. Man wird von Vers zu Vers hinter der Erklärung, die dem Verfasser als die wahrscheinlichste gilt, unter der Einleitungsformel Waqila auf Deutsch und es wird gesagt, stets noch eine Reihe abweichender Erklärungsversuche lesen können. Das sind eben die Wujuh, deren Zulassung ein Zeugnis reicher Gedankenfülle des Buches sei. Seit dem 2. Jahrhundert der Hijra haben islamische Theologen dem Bedürfnis entsprochen, die traditionelle Koranexegese in fortlaufenden Kommentarwerken darzustellen. Diese Versuche sind uns jedoch nicht erhalten geblieben. Sie wurden durch ein monumentales Werk überflüssig gemacht, das einerseits den Höhepunkt der traditionellen Exegese bezeichnet, andererseits als Ausgangspunkt und Grundwerk der koranexegetischen Literatur zu betrachten ist. Der Verfasser ist Muhammad ibn Jarir at-Tabari, eine der größten Gestalten der Islamwissenschaft aller Zeiten. Er lebte zwischen 838 und 923, also zur Zeit von Karl dem Großen. Die europäische Wissenschaft würdigte ihn früher wegen des mächtigen historischen Werkes, das als wichtigste und ergiebigste Quelle von Studien über die ersten Epochen der Islamgeschichte benutzt wird, hauptsächlich als Vater der islamischen Geschichtsschreibung. Bei den Orientalen ist seine Berühmtheit noch mehr auf den Ruf seiner Erzeugnisse auf dem Gebiet der religiösen Wissenschaften gegründet. Die meisten seiner theologischen Werke sind verschollen. Als verloren galt auch bis vor kurzem sein Korankommentar. Es war eine erfreuliche Überraschung für die wissenschaftliche Welt im Osten und Westen, als aufgrund eines in der Büchersammlung des Emirs von Hail erhaltenen vollständigen handschriftlichen Exemplars in Kairo 1903 eine Volksausgabe des mächtigen Werkes in 30 Bänden, zusammen etwa 5200 Seiten, veröffentlicht wurde. In diesem Werk besitzen wir eine reichhaltige Enzyklopädie der traditionellen Exegese. Hier einige Kennzeichen dieses großen Werkes. Erstens, Tabari betont unaufhörlich die ausschließliche Berechtigung des auf die Prophetengefährten und Nachfolger gegründeten Ilm. Daneben beansprucht er für das Ijma al-Umma, auf Deutsch die Übereinkunft der islamischen Gemeinde, auch in der Exegese die höchste Autorität. Er macht vom Recht der im Islam sehr früh zur Geltung gekommenen Kritik der Gewährsmännereien den ausgiebigsten Gebrauch. Wo ihm die Tradition nicht zuverlässig scheint, gibt er dieser Meinung gehörigen Ausdruck. Ihm verdanken wir auch die umfassende Kenntnis über die bezüglich des Korantextes aufgetauchten Lesevarianten. Die oben zur Veranschaulichung herangezogenen Beispiele konnten fast alle seinem Kommentar entnommen werden. Sowohl in Bezug auf diese als auch auf die oben behandelten Erklärungsverschiedenheiten lässt er zum Schluss seine motivierte Entscheidung folgen. Zweitens, in der angewandten Exegese stellt er unaufhörlich den Grundsatz auf, dass in erster Linie der klare äußere Wortsinn Al-Mana al-Zahir zu berücksichtigen sei, es sei denn, dass andere Koranstellen oder sonst triftige Motive eine andere Erklärung rechtfertigen. Er macht auch ausgiebigen Gebrauch von Mitteilungen hinsichtlich biblischer Legenden, die aus Quellen jüdischen Ursprungs abgeleitet sind. Sein Werk ist daher die reichste Fundgrube der in islamischen Kreisen gangbaren Versionen über biblische Stoffe. Neben der Tradition gilt ihm der arabische Sprachgebrauch als zuverlässigste Instanz in der Erklärung zweifelhafter Ausdrücke. Er war es, der dieser philologischen Methode eigentlich erst die Bahn gebrochen hat. Weil er in der philologischen Wissenschaft nicht weniger hervorragend war als in der Theologie, stellt sein Tafsirwerk eine unschätzbare Fundgrube für die lexikalische und grammatikalische Forschung der arabischen Sprache. So ist also Tabaris großes koranexegetisches Werk der Inbegriff und Höhepunkt der traditionellen Exegese. Drittens. Wie jedoch sein Werk auf diesem Gebiet als abschließende Leistung zu würdigen ist, so führt es andererseits auch zur nächsten Phase der exegetischen Entwicklung hinüber. Denn an einer ganzen Reihe von Stellen enthält sein Werk Ansätze zu einer theologischen Koranauslegung. Im Allgemeinen steht Tabari in dogmatischen Fragen auf dem Standpunkt der traditionellen Orthodoxie. Dies gilt besonders für die nach ihm voll einsetzende Auseinandersetzung um die Frage nach dem Verständnis der im Koran angeführten Eigenschaften Gottes. Andererseits bezieht er bei der Frage nach der Freiheit des Willens in Bezug auf die Erlangung des Heils Positionen, die sehr nahe an das herankommen, was später von den rationalistischen Mu'tazilliten vertreten wurde. Obwohl sich Tabari in erster Linie nur für die Mitteilungen der ältesten exegetischen Tradition interessiert, können seine gelegentlichen dogmatischen Auseinandersetzungen als Brücke dienen, die uns zu dem Gegenstand des nächsten Abschnittes hinüberleitet. Drittens, die rationalistische Koranauslegung oder Koranexegese und islamische Dogmatik. Ein Bruch mit der traditionellen Koranauslegung ist zuallererst durch den islamischen Rationalismus vollzogen worden. Hierbei handelte es sich um Leute, die alle grobsinnlichen und willkürlichen, das heißt der Gerechtigkeit und Weisheit widersprechenden Aussagen von den islamischen Vorstellungen über Gott fernhalten wollten. Man nannte sie die Mu'tazilliten. Damit gerieten diese frommen Leute allerdings leicht in Widerspruch mit herrschenden Anschauungen, die auch an menschlichen Attributen Gottes festhielten und in ihm einen Allmächtigen sah, der nicht viel anders war als ein in schrankenloser Willkür unverantwortlich waltender Herrscher. Infolge der Nötigung zur Abwehr mussten die Mu'tazilliten bald ihre Lehre durch Korantexte theologisch begründen und die entgegengehaltenen Argumente durch geschickte Auslegung entkräften. Solche exegetischen Differenzen waren nicht darauf beschränkt, Sache der Gelehrten zu sein. Denn wir haben manches Beispiel dafür, dass sich auch die große Menge an dem dogmatischen Streit der Theologen in ihrer Weise beteiligt hat. Zum Beispiel haben es fanatische Hanbaliten verstanden, die Instinkte der verständnislosen Massen gegen die religionsstörenden Neuerer aufzuregen und in den dogmatischen Kampf hineinzuziehen. Ihre Hetze hatte vor allem in Bagdad manchen Putsch als Erfolg aufzuweisen. Der Widerspruch gegen die grobe anthropomorphistische Gottesauffassung nimmt ihren Anfang nicht erst mit dem schulmäßigen Auftreten der Mu'tazilisten. Seine Keime reichen vielmehr in eine frühere Zeit und in einen Kreis hinein, in dem sonst die traditionelle Exegese vorherrschend war. Genauso war der Kampf gegen die dogmatische Verneinung der Willensfreiheit eine Weiterentwicklung älterer Bestrebungen der den Mu'tazilisten vorausgehenden Schicht der Qadariten. Eine der brisantesten Streitfragen zwischen Orthodoxie und Mu'tazila ist das Verständnis von Sure 75, Vers 22 und 23, wo steht: Gesichter werden an jenem Tage leuchten und zu ihrem Herrn blicken. Zitat Ende. Die Orthodoxie fordert, von dieser Stelle ausgehend, die dogmatische Anschauung, dass die Gerechten und Seligen Gott mit leiblichem Auge und öffentlich, Iyanan Jiharan, schauen werden. Die Mu'tazilisten hingegen greifen diese Vorstellung an. Sie finden einen Widerspruch zwischen diesem Vers und einem anderen geoffenbarten Koranspruch, nämlich Sure 6, Vers 103, der sagt: Nicht erreichen ihn die Blicke, er aber erreicht die Blicke. Er ist der gnädige Kundige. Zitat Ende. Nicht erreichen ihn die Blicke, weder in diesem noch im jenseitigen Leben. Die Mu'tazilisten halten am wörtlichen, durch die Orthodoxie abgebogenen Sinn dieser allgemeinen Negation fest. Dagegen deuten sie das Blicken zu ihrem Herrn von Sure 75 als figürliche Redeweise. Schon Tabari hatte diese Deutung bevorzugt und sich dabei auf alte Autoritäten gestützt. Die Mu'tazilisten waren also nicht Bahnbrecher in der metaphorischen Auslegung anthropomorphischer Ausdrücke, sondern sie hatten Vorläufer. Ihr Verdienst ist es jedoch, mit dieser Methode das ganze Gebiet der anthropomorphischen Koranausdrücke umfasst zu haben. Sie haben diese Erklärungsweise auf alle in den Texten vorkommenden körperlichen Attributionen der Gottheit, auf ihr Sehen, Hören, Zürnen, Wohlgefallen, sich niederlassen, herabsteigen und andere mehr, und auf eine Anzahl von dogmatischen Vorstellungen wie Vorherbestimmung und Vergeltung angewandt. Dabei ging es ihnen nicht darum, sich in bewusster Weise von der Tradition loszusagen oder an das Verständnis der heiligen Texte mit unabhängiger Kritik heranzutreten. Vielmehr ist ihr Denken von tiefster Frömmigkeit geprägt und ist darauf ausgerichtet, das von ihnen hochgehaltene Gotteswort im Sinne der Vernunftmäßigkeit gegen Einwände der Zweifler zu schützen. Mit dem schulmäßigen Fortschritt und dem systematischen Ausbau ihrer Lehre haben die Mu'tazilisten eine umfangreiche Literatur hervorgebracht. Wer die Methode des arabischen Scholastizismus mit seiner Redseligkeit und in die Breite gehenden Darstellungsart kennt, wird nicht staunen, wenn er von dem fast riesigen Umfang der Korankommentare erfährt, welche die älteste Periode dieser Tätigkeit hervorgebracht hat. So soll zum Beispiel ein Theologe aus Isfahan, Muhammad ibn Bahr Abu Muslim, gestorben 934, einen Korankommentar von 20 Bänden hervorgebracht haben. Anderthalb Jahrhunderte später wird vom Qazwiner Abu Yunus Abdussalam, gestorben 1095, ein exegetisches Werk erwähnt, über dessen Umfang geradezu fabelhafte Angaben gemacht werden. Man spricht von nicht weniger als 300 Bänden, wobei die Erklärung der kaum 5 bis 6 Zeilen umfassenden Fatiha allein 7 Bände umfasst haben soll. Wenn wir auch die Angaben über ihren Umfang als stark übertrieben halten müssen, so ist doch das ungewöhnliche Volumen dieser Werke eine der wichtigsten Ursachen dafür, dass sich dieselben im literarischen Verkehr nicht behaupten konnten. Ein wesentlich bündigeres Werk, dem es gelungen ist, nicht nur seine redseligen Vorgänger entbehrlich zu machen, sondern von Freund und Feind als eines der klassischen Grundwerke des Tafsir anerkannt zu werden und als solches große Popularität zu erlangen, ist der Korankommentar von Muhammad ibn Umar al-Zamakhshari, der hat gelebt zwischen 1074 und 1143, aus der persischen Provinz Khwarizm, wo zu seiner Zeit das Mu'tazilitentum noch eine blühende Heimstätte hatte. Wie uns das Tafsirwerk des Tabari als Höhepunkt der traditionellen Exegese galt, so werden wir im Folgenden das Werk des Zamakhshari, genannt Enthüller der Wahrheiten des Verborgenen der Offenbarung, Al-Kashaf an Haqa'iq Rawamid at-Tanzil, als Typus der mu'tazilitischen Koranauslegung verwenden. Selbst die Anhänger der Orthodoxie haben den Zamakhshari trotz seiner gegnerischen Stellung mit dem Beinamen Imam ad-Dunya, das heißt Lehrautorität der Welt, gleichsam Doctor Universalis ausgezeichnet. Das ist kein vereinzeltes Beispiel dafür, dass im Gesamtbewusstsein der islamischen Welt dogmatischen Tüfteleien keine große Bedeutung beigemessen wurde. Im Folgenden wieder einige hervorstechende Merkmale dieses Korankommentars und damit der mu'tazilitischen Exegese überhaupt. Erstens. Eines der Hauptanliegen des Werkes von Zamakhshari ist es, neben der Förderung des philologischen Verständnisses des heiligen Textes, dessen rhetorische Schönheit und Vollkommenheit ans Licht zu stellen. Das Herausfinden von Metaphern und sonstigen Figuren durch die Mu'tazilliten, worin ihnen die Orthodoxie heftigen Widerstand leistete, führte sie ja naturgemäß zur rhetorischen Würdigung des Gegenstandes ihrer Auslegung. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich in ihren Kreisen mancher fand, der die Unerreichbarkeit oder gar Unübertreffbarkeit auf Arabisch I'jaz des Korans vertrat. Für die Herausstellung der rhetorischen Erhabenheit der koranischen Diktion hat kein Exeget mehr Eifer entfaltet als eben Zamakhshari. Diese Seite seiner exegetischen Leistung ist es besonders, die ihm auch von den Gegnern rühmende Würdigung eingetragen hat. Zweitens, das methodische Prinzip seiner Exegese findet Zamakhshari in Sure 3, Vers 7, wo wir lesen, »Er hat dir das Buch herabgesandt, darunter sind festgefügte Verse, die sind die Mutter des Buches. Andere sind zweifelhaft.« Zitat Ende. Unter Muhkamat, das heißt festgefügte Verse, seien solche zu verstehen, deren Ausdrücke in sicherer Weise verstanden werden können und keinerlei andere Auslegung zulassen, als die der schlichte Wortsinn erfordert. Dagegen sind zweifelhafte Verse, die Mutashabihat, solche, die mehrerlei Erklärungen ertragen. Die Mutter des Buches, auf Arabisch Ummul Kitab, ist die Wurzel, auf die das Zweifelhafte zurückzuführen ist und woraus es seine Erklärung findet. Auf die Frage, warum nicht der ganze Koran aus festgefügten Sprüchen besteht, antwortet Zamakhshari, dass es in Allahs Plan gelegen habe, durch solche problematische Rede den Glauben, die Erkenntnis und das Streben nach Wahrheit zu fördern. Es sei demnach Aufgabe der mu'tazilitischen Exegese, jene Mutashabihat, das heißt zweifelhafte Stellen, zu deuten. Drittens. Das Leitprinzip in der Lösung dieser Aufgabe ist die streng philologische Methode. Zunächst versucht Zamakhshari, den bedenklichen Sinn eines Koranwortes dadurch zu tilgen, dass er für dasselbe anhand eines Lexikons eine Bedeutung feststellt, die jene Bedenklichkeit von vornherein ausschließt. Das Blicken zum Gott zum Beispiel haben die Mu'tazilliten in ein Sehnen nach ihm verwandt, indem sie den Nachweis versuchten, dass das Verbum nazara auf Arabisch blicken im Arabischen nicht nur das leibliche Sehen, sondern auch die Sehnsucht nach etwas bedeuten kann. Solche Bedeutungsverschiebungen gehören zu den häufigen Hilfsmitteln der mu'tazilitischen Exegese. Noch häufiger ist ihre exegetische Methode auf die Voraussetzung metaphorischer Rede oder sinnbildliche Ausdrucksweise gegründet. Samakhshari im Besonderen unterscheidet hier zwischen zwei Arten metaphorischer Redefiguren, dem Sinnbild, arabisch Tamthil, und dem Fantasiebild, arabisch Tachyil. Beim Sinnbild wird Wirkliches mit Wirklichem verglichen, beim Fantasiebild Wirkliches mit Unwirklichem, das heißt nur mit Eingebildetem und Vorausgesetztem. Zu jedem ein Beispiel. Ein Sinnbild ist, wenn man, statt zu sagen, du bist unschlüssig, sagt, ich sehe, wie du einen Fuß vorsetzt und den anderen zurückziehst. Ein Fantasiebild ist, wenn die Wand zum Nagel sagt, warum tust du mir weh? Und der Nagel antwortet, frage den, der auf mir klopft, denn der Hammer, der hinter mir ist, lässt mir nicht meinen Willen. Die Wand fragt nicht in Wirklichkeit, und der Nagel antwortet nicht in Wirklichkeit. Daraus, dass Samakhshari in Koranstellen solche Fantasieausdrücke und poetische Bilder aufspürt und findet, oder vielmehr, dass er sie als solche beim Namen nennt, wird ihm von seinen orthodoxen Gegnern, die sich bei der Voraussetzung eines Sinnbildes zur Not noch beruhigen ließen, ein schwerer Vorwurf gemacht. Es sei doch nicht möglich, dass Offenbarungsworte nichts als vorgegaukelte Fantasiebilder darstellten. Viertens. Ein weiteres grundlegendes Prinzip der mu'tazilitischen Exegese ist die Betonung der Vernunft, arabisch Aql, als Quelle der religiösen Erkenntnisse und als Prüfstein der religiösen Wahrheit. Auf ihrem äußersten Flügel stehen Leute, die die traditionellen Erkenntnisse durch vernünftige Schlüsse aus dem Weg räumen wollen. Die Gemäßigten hingegen räumen dem Sama, das Arabische für wörtliches Hören, dem ohne Rücksicht auf Vernunftgründe schuldigen Gehorsam gegen das gesetzlich Befohlene, eine gleichwertige Bedeutung neben dem Aql der Vernunft ein. Samakhshari begründet seine Entscheidung in dieser Frage auf Sure 67, Vers 10, wo die zur Hölle Verdammten den reuevollen Ruf anstimmen, »Hätten wir nur gehört«, auf arabisch Nasma'u, oder Vernunft gehabt, Naqilu, so würden wir nicht unter den Genossen der Höllenflamme sein. Zitat Ende. Diesen alternativen Ausdruck lässt sich der scharfsinnige Theologe nicht entgehen, ohne ihn für die Rechtfertigung seiner theologischen Erkenntnistheorie auszunutzen. Der Weheruf der Verdammten sei der Ausdruck ihrer verspäteten Reue darüber, dass sie während ihres Lebens die beiden Erkenntnisquellen der religiösen Wahrheit nicht beachteten. Mit diesem methodischen Arsenal versuchten die Mu'tazilliten im Allgemeinen und Samakhshari im Besonderen, ihre theologischen Folgerungen zu rechtfertigen und zu stützen. Neben der oben angeschnittenen Frage nach dem Verständnis der Eigenschaften Gottes gab es noch folgende drei Schwerpunkte: der Kampf gegen populäre, abergläubische und naturwidrige Vorstellungen wie Wunder, Zauberei, Dämonen, Wunderkraft der Heiligen und besondere Eigenschaften des Thrones Gottes, dann die strikte Ablehnung der Vorherbestimmung, gekoppelt mit der Bemühung, die Willensfreiheit als einzig mögliche Deutung aus allen auch entgegengesetzten Stellen des Korans hinzustellen, und endlich die Darstellung von Einzelheiten über das jenseitige Schicksal. Die dogmatischen Folgerungen der Mu'tazilliten wurden später freilich von orthodoxen Koranauslegern widerlegt. Der bedeutende Dogmatiker und Religionsphilosoph Fakhreddin Ar-Razi, gestorben 1209, hat in seinem monumentalen Korankommentar »Schlüssel des Verborgenen« auf Arabisch »Mafatih al-Raib« die exegetischen Folgerungen der mu'tazilitischen Schule fortwährend in Berücksichtigung gezogen und sie von Fall zu Fall mit eingehenden Widerlegungen bedacht. Sein Kommentar gilt als Abschluss der produktiven Tafsir-Literatur und ist von Fakhreddin unvollendet hinterlassen worden. Er wurde zu Ende geführt durch seinen Schüler Shamsuddin Ahmad bin Khalil al-Huwayyi, Großqadi von Damaskus, gestorben 1239. Speziell den Kaschaf hat ein Jahrhundert nach dessen Erscheinen ein malikitischer Kadi aus Alexandrien, gestorben 1284, mit Namen Ahmad ibn Muhammad bin Mansur ibn al-Munayyir ins Auge gefasst, indem er das Werk des Samachshari in einem besonderen Werk Vers auf Vers polemisch glossierte. Die Ausgaben des Kaschaf, die meist vertrieben werden, geben uns die Gelegenheit, bei jeder Polemik zugleich den Standpunkt der gegnerischen Partei kennenzulernen, weil das Buch des Ibn Munayyir in ihm als Marginalzugabe vollständig abgedruckt ist. Dies ist ein anschauliches Bild dafür, wie die Orthodoxie heute noch dem Kaschaf mit kritischer Sympathie gegenübersteht.